Medienpädagogik leicht gemacht. Der Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Von und mit Marie-Therese Stetzen. Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienpädagogik leicht gemacht, dem Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Mein Name ist Marie-Therese Stedri, ich bin Medienpädagogin und systemischer Coach für Kinder und Jugendliche und ich mache mit meiner Arbeit junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt und ich unterstütze euch als pädagogische Fachkräfte und Eltern dabei, dasselbe zu tun. Und die heutige Folge zieht sich weiter inhaltlich durch in meinem Themenschwerpunkt Medien und mentale Gesundheit. Die beiden vorangegangenen Folgen waren da ja schon der Auftakt und heute geht es inhaltlich zu diesem Thema weiter. Und zwar beleuchten wir heute mal ganz intensiv das Thema Mental Health Content. Wunderschöner Zungenbrecher. Mal gucken, wie oft ich heute in dieser Folge über diesen Begriff stolpern werde. Denn dieser Mental Health Content, also Inhalte auf Social Media, die sich rund um das Thema mentale Gesundheit drehen, die bringen natürlich zum einen ganz viele Vorteile mit, zum anderen aber durchaus auch so den ein oder anderen Punkt, den man kritisch sehen muss und der zuweilen auch problematisch werden kann. Deswegen trägt die heutige Folge auch den Titel, wie Social Media beim Umgang mit Krisen und Krankheiten helfen können oder eben auch nicht. Und ich habe mir für die heutige Folge überlegt, dass ich das Ganze gerne ein bisschen ankoppeln möchte an meine persönliche Krisenerfahrung, die ich ja hier im Podcast auch schon häufiger erwähnt habe, nämlich an das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Das ist jetzt zwar kein Thema, was Kinder und Jugendliche in erster Linie betrifft, aber es ist eben ein Thema, mit dem ich in den vergangenen Jahren ganz intensive Erfahrungen gemacht habe, was tatsächlich auch so mein persönlicher Einstieg in das ganze Thema Coaching und mentale Gesundheit und generell und sowieso und überhaupt war. Und deswegen denke ich, macht es heute hier im Rahmen der Folge total Sinn, auch dieses Thema rauszupicken und anhand dessen so diese grundlegenden positiven, aber auch negativen Aspekte von Mental Health Content mal anzuschauen. Das heißt, an der Stelle der kleine Hinweis, heute wird sich's intensiv ums Thema unerfüllter Kinderwunsch drehen. Wenn ihr da persönlich irgendwie ein Problem oder ein Thema damit habt und ihr euch das jetzt heute in der Form nicht anhören oder anschauen möchtet, dann seid ihr hiermit informiert. Und wenn ihr das aber gerne mit mir gemeinsam jetzt hier mal anschauen möchtet, dann freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt und würde sagen, wir starten. Ich habe mir für heute eigentlich einen relativ simplen Aufbau für die Episode überlegt, nämlich wir teilen das Ganze in zwei Teile und am Ende habe ich noch ein paar Hinweise, Empfehlungen und auch Anlaufstellen, die ich kurz erwähnen möchte. Und dann werden wir hoffentlich in der halben Stunde Zeitlimit, die ich mir selber für diesen Podcast hier gesetzt habe, auch fertig. Also lasst uns am besten mal direkt anfangen und zunächst mal drauf gucken, was die positiven Aspekte sind von Inhalten auf Social Media, die sich um das Thema mentale Gesundheit drehen. Und da gibt es ja ganz, ganz viel. Also wenn man da mal die einschlägigen Hashtags verwendet oder sich in der richtigen Blase bewegt, dann findet man da ohne Ende Content. Und das kann natürlich ganz viele Vorteile haben, ne? Es kann zum Beispiel eben ein wichtiger Punkt sein, dass das Thema mentale Gesundheit oder eben auch psychische Erkrankung einfach normalisiert wird und da auch ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es sowas gibt wie Depression, Burnout, ADS, ADHS, diese ganzen Dinge, ne, die Welt der psychischen Erkrankungen und der mentalen Gesundheitsförderung, das ist ja ein unfassbar breites Feld, ne? Und auch das Thema unerfüllter Kinderwunsch lässt sich definitiv in diesen Kontext mit einordnen, weil das schon eine Form von Krankheit ist, meiner Meinung nach zumindest, auch wenn das die Krankenkassen anders sehen. Und weil sich das natürlich mit der Zeit einfach auch auf die Gesundheit und auf die mentale Gesundheit vor allen Dingen legen kann. Also das war damals auch meine persönliche Erfahrung, nachdem ich da einige Monate und durchaus auch schon so ein Jahr, anderthalb von der Geschichte betroffen war. Es ging mir Stück für Stück mental und psychisch einfach immer schlechter. Und man hat ganz oft in dieser Situation, egal ob man jetzt vom unerfüllten Kinderwunsch betroffen ist oder von einer anderen Art von psychischer Erkrankung oder einfach auch depressive Verstimmung, ne? So, und sowas kommt ja auch schleichend. Das ist ja oft bei psychischen Erkrankungen und dergleichen auch so, dass man nicht schnips morgens munter wird und dann ist man im Burnout oder hat eine Depression oder hat dann eben leidet plötzlich am unerfüllten Kinderwunsch, sondern das ist ja immer ein schleichender Prozess, ne? Da kommen ganz, ganz viele Dinge im Verlauf der Zeit zusammen und kumulieren sich und ziehen einen so halt Stück für Stück da immer mehr rein, bis man dann letztendlich halt doch auch irgendwann dann möglicherweise eine Diagnose bekommt, die in Richtung Burnout oder Depression oder welcher psychischen Erkrankung auch immer gehen kann. Und oft fühlt man sich damit dann eben total alleine, weil diese ganzen Themen einfach Tabuthemen sind. Niemand oder sehr, sehr wenige Menschen, die davon betroffen sind, reden da offen drüber, dass sie depressiv sind, dass sie einen Burnout haben oder dass sie vom unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind. Oft passiert das wirklich erst dann, wenn man sich schon in Therapie befindet oder wenn man schon wieder auf dem Weg der Besserung ist. Oder wenn man es möglicherweise halt auch überwunden hat, wie ich jetzt in meinem Fall, ne, also unerfüllter Kinderwunsch ist ja bei mir zum Glück jetzt mittlerweile kein Thema mehr, weil ich mittlerweile Mama einer wunderbaren kleinen Tochter sein darf. Aber, und jetzt schlage ich den Bogen wieder zurück, diese Möglichkeit mit Hilfe von Social-Media-Inhalten, Social-Media-Content, diese Themen zu normalisieren und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es das gibt. Das kann zum einen eben Betroffenen helfen, weil sie dann das Gefühl bekommen, hey, ich bin mit meinem Thema anscheinend doch nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele, die das auch haben oder die das auch beschäftigt oder belastet. Und aus Sicht von nicht Betroffenen, aber vielleicht angehörigen Personen oder sehr nahestehenden Personen ist natürlich auch das eine ganz gute Sache, weil man einfach das eigene Bewusstsein dafür schärft, dass es eben bestimmte Dinge im Leben gibt, psychische Erkrankungen, Krisensituationen etc. pp., die andere Menschen belasten können und die einfach oft viel weiter verbreitet sind, als man das so im normalen Umfeld oft mitbekommt. Also Normalisierung und Bewusstsein schaffen sind auf jeden Fall schon mal zwei ganz, ganz positive Aspekte, die solcher Mental Health Content mit sich bringt. Was außerdem eine sehr schöne Möglichkeit ist wieder für Betroffene, dass sie über soziale Medien halt auch die Möglichkeit haben, einfach Kontakt aufzunehmen. Kontakt zu anderen Menschen, die auch in derselben Situation sind oder in einer vergleichbaren Situation wie man selbst, weil sie eben eine ähnliche Erkrankung haben oder gerade eine ähnliche Lebensphase, eine ähnliche Krisensituation durchleben, ne? Auch im Kontext des unerfüllten Kinderwunsches gibt es mittlerweile auf den sozialen Medien eine unfassbar große Kinderwunsch-Community mit ganz, ganz vielen Profilen und Menschen, die sich da tummeln und unterwegs sind und eben dann auch gegenseitig in Kontakt treten, sich austauschen über ihre persönlichen Erfahrungen und das dann natürlich auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, was ja dann auch wieder dieses unangenehme Gefühl von ich bin alleine mit meinem Problem so ein Stück weit aufheben kann, ne? Und was dann eben auch noch hinzukommt, ist, dass durch diesen Austausch mit anderen natürlich auch so ein gewisser Peer-to-Peer-Support zum Tragen kommt, ne? Dass man wirklich von den Erfahrungen, die andere schon gemacht haben in der Situation oder in Therapie oder was auch immer, ne? Dass man davon eben lernen kann und sich da überlegen kann, inwiefern ich das auf meine eigene persönliche Situation übertragen kann und mir das vielleicht jetzt auch gerade ganz akut im Umgang mit meiner persönlichen Krise oder Krankheit helfen kann. Ne? Also das ist auch eine ganz, ganz wertvolle Geschichte. Genauso wie es natürlich auch in Social Media und im Internet durchaus auch vielfältige Hilfsangebote gibt. Ne? Online-Beratungsstellen, seriöse Websites, durchaus auch gut ausgebildete und einfach fantastische Coaches, die am Markt unterwegs sind. Ich weiß, dieser Begriff Coach ist mittlerweile stark in Verruf geraten und meiner Meinung nach auch durchaus zu Recht, weil einfach das Problem mit diesem Coach-Begriff das gleiche Problem ist wie mit dem Begriff Medienpädagoge. Der ist nämlich nicht geschützt. Jeder kann sich so nennen. Ne? Also egal, ob ich jetzt Medienpädagogik studiert habe oder eine mehrjährige Coaching-Ausbildung mit Abschlussprüfung und allem Zip und Zap absolviert habe, oder ob ich halt einfach bloß mal mir ein Video angeguckt habe oder mal ein Methodenbuch gelesen habe zur Medienpädagogik oder zum Coachen, ne? Das ist im Prinzip, spielt das keine Rolle. Jeder, der das möchte, kann sich so nennen. Und das Problem haben wir eben sowohl in der Medienpädagogik als auch im Coaching. Und das macht es natürlich für Menschen, die mit diesen vermeintlichen Experten und Expertinnen zusammenarbeiten wollen, oft ein bisschen schwierig, wirklich abzuschätzen, sind diese Personen jetzt vertrauenswürdig und wissen die, wovon die reden und was die tun? Oder haben die halt wirklich im Zweifelsfall nur mal irgendwo ein Buch gelesen oder was aufgeschnappt und halten sich jetzt für die tollsten und schlauesten Menschen auf der Welt und geben ihr vermeintlich großes Wissen dann nach draußen. Ne? Also man muss bei diesem Thema Hilfsangebote schon ganz genau gucken und abwägen, an wen man da gerät und wie verlässlich die Inhalte sind. Da komme ich aber nachher auch nochmal bei den problematischen und kritischen Aspekten näher drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es erstmal eine große Vielfalt und Fülle an potenziellen Hilfsangeboten in allen Lebenslagen in Social Media oder auf Social Media und im Internet generell gibt. Das ist ja eine ganz, ganz gute Sache. Genauso wie es auch eine gute Sache ist, dass sich dann auf den Plattformen und innerhalb dieser Communities natürlich auch Räume auftun, wo man einfach wirklich auch offen sich so mit seinem Problem, seiner Krankheit, seiner Krise zeigen kann, wie man halt gerade ist und wie es einem gerade geht. Also man es bildet sich da auch wie so eine Art Safe Space. Ne, weil man sich da dann eben in seiner Blase bewegt, in seiner Community. Die anderen können genau nachvollziehen, was man für Gedanken oder Gefühle gerade durchlebt. Ne, wohingegen das vielleicht manchmal im realen, analogen Leben, in der Familie oder im Freundeskreis oder auf Arbeit, wenn man da keine Menschen direkt im unmittelbaren Umfeld hat, die auch von so einer oder einer ähnlichen Situation betroffen sind, fällt es oft ganz schwer, sich da wirklich auch mal tiefgreifend drüber auszutauschen und sich da wirklich auch offen zu zeigen, weil man halt immer damit rechnen muss, dass man irgendeinen gut gemeint, aber schlecht gemachten Ratschlag oder Hilfetipp bekommt. Ne? Klassiker im Kontext des unerfüllten Kinderwunsches ist dann, dass man sich dann so Sachen anhören darf wie, Jana, du musst dich einfach mal entspannen, fahr doch mal in Urlaub, dann wird das schon. Und man dann eben als betroffenes Paar oder als betroffene Frau oder Mann dann da sitzt und sich denkt, ey, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, ne, wie es mir gerade in der Situation geht, wie oft wir das schon mit der Entspannung und dem Urlaub versucht haben oder was wir vielleicht auch für eine ganz konkrete medizinische Diagnose haben, die uns einfach schwarz auf weiß bestätigt, dass es nicht daran liegt, dass wir einfach mal in Urlaub fahren müssen. Ne? Und das ist einfach so ein Problem, was man auf Social Media ganz gut umgehen kann, wenn man sich halt in so eine Community hineinbegibt, die alle in einer ähnlichen Situation sind, die auch damit umgehen können, wenn man eben die eine oder andere Info mit denen teilt, die vielleicht irgendwelche fachchinesischen Begriffe beinhaltet, die man dann halt nicht immer noch erst lang und breit erklären muss, sondern die halt einfach damit auch was anzufangen wissen. Und wo dann eben auch wieder so ein guter und wertvoller Austausch entstehen kann. Also dieser Safe Space ist auf jeden Fall auch eine wunderbare Möglichkeit bei diesem ganzen Thema Mental Health Content und Communities auf Social Media. Und der letzte Punkt, den natürlich die sozialen Medien auch noch als einen ganz, ganz großen positiven Aspekt mitbringen, ist einfach die Niedrigschwelligkeit. Ne? Nahezu jeder von uns ist heutzutage auf irgendeiner Social-Media-Plattform aktiv, sei es Facebook, sei es Instagram, YouTube, Podcasts würde ich jetzt auch mal im weitesten Sinne mit zu Social-Media hineinzählen. Das heißt, es gibt für alle Vorlieben, ne, für diejenigen, die gerne Videos schauen, die können Inhalte für sich finden. Diejenigen, die gerne Podcasts anhören, können Inhalte für sich finden. Diejenigen, die eher so auf hübsch gestaltete Grafiken stehen, die gehen dann halt eher zu Instagram oder zu Pinterest oder ne, Foren, textbasierte Geschichten. Also da gibt es ja wirklich Millionen Möglichkeiten und die sind ja in aller Regel auch kostenlos verfügbar und vor allen Dingen halt auch niedrigschwellig in dem Sinne, dass ich halt noch nicht mal das Haus verlassen muss, um da irgendwie Kontakt zu meiner Community zu bekommen oder Infos zu finden oder eben auf Hilfsangebote zurückgreifen zu können. Das erstmal soweit zu den positiven Aspekten. Und ich finde, das ist schon, wenn man das mal sich nochmal so vor Augen führt, das ist schon eine relativ lange und breite Liste, die ja durchaus dafür spricht, dass Social Media beim Umgang mit Krisen und Krankheiten durchaus helfen können. Und der Meinung bin ich auch. Und jetzt kommt aber das große Aber. Natürlich hat das Ganze auch problematische Aspekte. Das haben wir ja in der Medienpädagogik meistens, dass es immer so zwei Seiten der Medaille gibt. Es gibt immer die vielen Chancen und positiven Aspekte und Potenziale, die das Ganze hat. Und es birgt aber immer auch ein Stück weit Risiken oder Gefahren, denen man sich bewusst sein muss und wo man einfach schauen muss, wie man damit einen guten Umgang finden kann. Und das trifft natürlich auch auf das Thema Mental Health Content zu. Und eine Geschichte, die da auf jeden Fall ein großes Problem ist, ist, dass durch Mental Health Content aller Art auf Social Media, der ja oft auch unterhaltsam aufbereitet ist und sich vor allen Dingen auch an eine jüngere Zielgruppe richtet, ne? Also ich gehe jetzt mal gedanklich ein bisschen weg von diesem unerfüllten Kinderwunsch, sondern vielleicht eher so in Richtung ADHS zum Beispiel oder eben Depression oder so. Es geht ja bei Social Media auch immer darum, viel Aufmerksamkeit zu erregen und möglichst irgendwie kurzweilig und vielleicht sogar auch eben wirklich unterhaltsam zu sein, selbst in diesem Kontext psychischer Erkrankungen. Und da ist eben ein ganz großer Punkt, der auf jeden Fall kritisch zu sehen ist, die Tatsache, dass Mental Health Content bestimmte psychische Erkrankungen einfach auch verharmlosen kann. Ne? Es gibt zum Beispiel auf TikTok ganz, ganz viele Clips und Accounts, die sich mit psychischen Erkrankungen aller Art beschäftigen und das Ganze entweder in einen lustigen, unterhaltsamen Rahmen setzen, ne, so nach dem Motto, daran erkennst du oder so geht's dir, so sieht's aus, wenn meine Zwangsstörung mal wieder kickt, ne, und dann zeigt man da halt irgendwelche Leute, die Klopapierrollen richtig rum aufhängen oder die ihre Pizza halt nicht gleichmäßig schneiden, sondern ganz schräg und schief. Und solche Sachen, also eher so auf kurzweilig, lustig, unterhaltsam gemacht. Das ist eine Sache, die kann natürlich auch wieder positiv sein, ne? Also gerade jemand, der vielleicht gerade in einer schwierigen Situation ist und dann auch einfach mal so daran erinnert wird oder angestupst wird, dass Humor manchmal auch eine Hilfe sein kann. Das kann auch wieder ein positiver Aspekt sein, aber eben kann auch einhergehen mit so einer Verharmlosung. Und das sieht man ganz, ganz viel auch anhand von solchen, ich weiß nicht, ob das Challenge-Videos sind, ich glaube es nicht, aber es gibt auf TikTok ganz viel so Videos, wo die Leute einfach ihre Hand in die Kamera halten und dann verschiedene Merkmale benennen, zum Beispiel verschiedene Merkmale, anhand derer man beispielsweise eine Depression erkennen kann. Und dann soll man für jedes Merkmal, was auf einen selber zutrifft, eben einen Finger runternehmen. Und wenn dann eben 3, 4 oder 5 Finger unten sind, dann soll man sich eben im Zweifelsfall professionelle Hilfe holen oder sowas. Da gibt es ganz, ganz viele Videos nach diesem 5 Finger, nimm einen Finger runter Prinzip, ne? Und da haben wir halt einfach das ganz große Problem, dass das sehr oberflächlich ist und dass dann eben in aller Regel auch nach so einem Video, wenn dann in den Kommentaren Menschen schreiben, oh, ich habe hier irgendwie alle Finger runtergenommen, was soll ich denn jetzt machen? Oder kannst du mit mir Kontakt aufnehmen und mir nochmal mehr Infos geben? Dass da dann eben ganz oft nicht mehr großartig was kommt. Und das ist dann natürlich wieder sehr problematisch zu sehen, ne? Wenn man so Infos teilt und dann aber vielleicht gar nicht unbedingt drauf eingeht, wenn dann die Community da zurückspiegelt, dass das offensichtlich auf sie zutrifft. Und an der Stelle gebe ich jetzt einfach schon mal zwei Empfehlungen an euch mit, die ich euch auch in den Shownotes verlinke. Und zwar gab es dieses Jahr im März eine ganz spannende Ausgabe von MyThinkX. Das ist so ein Unterhaltungsformat, Edutainment, sage ich mal, Edutainment-Format mit MyT. Die YouTuberin oder die junge Frau, die eben auf YouTube ganz groß geworden ist und mittlerweile eben auch fürs ZDF arbeitet. Und die hat dort ihre eigene Sendung MyThinkX. Und die hatten am 26. März 2023 eine Ausgabe gemacht, wo es genau um das Thema ging, mit dem wir uns heute hier auch in der Podcast-Folge beschäftigen, nämlich die Frage danach, inwiefern Social Media und psychische Erkrankungen zusammenhängen und inwiefern halt Mental Health Content eine Hilfe oder ein Problem sein kann. Also das kann ich sehr empfehlen. Da sieht man nämlich auch nochmal so ein paar verschiedene Beispiele von den Dingen, die ich jetzt gerade einfach nur so beschrieben habe. Aber ich finde, das ist einfach nochmal anschaulicher und eindrücklicher, wenn man da auch mal ein paar Beispiele sieht. Von daher gerne die MyThinkX-Folge angucken. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist eine Ausgabe des Formats Deutschland 3000 mit Eva Schulz. Vom 3. August 2023 packe ich euch auch in die Shownotes. Da gab es so ein Diskussionsformat. Das war wie eine Art Talkshow. Und da tauschen sich halt verschiedene Menschen, die auch in diesem Bereich Social Media bzw. mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen eben ihre Expertise mitbringen. Und den Austausch fand ich auch sehr anregend und aufschlussreich. Also den kann ich euch auch sehr empfehlen, dass ihr euch diese Talkshow eben auch nochmal anguckt, wenn ihr zu dem Thema noch tiefer einsteigen wollt. Genau. So viel erstmal zu diesem ersten kritischen Punkt der Verharmlosung. Der zweite kritische Punkt dockt ein bisschen an das an, was ich vorhin schon mal gesagt habe mit dieser Coaching-Problematik. Nämlich, das ist das Ding mit der Scheintherapie. Das heißt, durch die Inhalte, die man auf Social Media sieht und die eben von Expertinnen und Experten und denjenigen, die es gerne wären, sage ich mal, geteilt werden, das kann natürlich auch so ein Gefühl vermitteln von, hey, wenn du dir meine Inhalte anguckst und meine Tipps befolgst, dann wird es dir auf jeden Fall besser gehen und dann wirst du halt auch schneller wieder gesund oder so, ne? Und das ist ja an sich im Kern ein guter Gedanke, so nach dem Motto, hey, ich gebe dir Infos, damit ich dir helfen kann und du bist dann in der Verantwortung, mit diesen Informationen und den Erkenntnissen, die du daraus für dich selber gewinnst, halt so weiterzuarbeiten, dass es für dich gut ist. Ne? Nach dem Motto, hey, wenn du dann halt feststellst, du hast bei diesen 5 Merkmalen alle Finger runtergenommen und da treffen offensichtlich viele Merkmale auf dich zu, dass man dann wirklich auch den Schritt geht in Richtung, sich professionelle Hilfe halt zu suchen. Ne? Oder dass es eben wirklich auch gute Coaches und Menschen gibt, die wertvolle Hilfsangebote im Netz umsetzen und rausgeben, die einem wirklich auch helfen können. Ne? Also das habe ich ja nun auch glücklicherweise, die Erfahrung habe ich ja glücklicherweise machen können im Kontext meines unerfüllten Kinderwunsches. Da bin ich auch an eine Frau geraten, mit der ich da zusammengearbeitet habe, die Kinderwunschcoach war und die mir wirklich in der Situation extrem geholfen hat. Aber man kann eben in diesem Coaching-Kontext echt auch an die falschen Leute geraten. Und von daher muss man da wirklich immer sehr vorsichtig sein, sehr viel reflektieren, sich die Leute sehr, sehr gut und sehr genau angucken, bevor man dann eben die Entscheidung trifft, gegebenenfalls wirklich auch mit denen zusammenzuarbeiten oder irgendwelche Produkte auch zu kaufen, weil letztendlich ist das halt ganz oft auch so der Hintergrund und ja letztendlich halt auch einfach das Geschäftsmodell der Leute, die auf Social Media eben ihre Infos und Angebote, Hilfsangebote geben, dass die damit ja auch, dass die davon leben wollen, ne? Und viele sind halt einfach selbstständig im Coaching-Bereich oder so und die verkaufen dann halt irgendwelche Online-Kurse oder 1-zu-1-Coachings oder was weiß ich, ne? Oder es gibt zum Beispiel auch viele Influencerinnen und Influencer in dieser Mental-Health-Bubble, die dann halt auch gerne mal Werbung machen für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die den Vitaminhaushalt wieder auffüllen oder die dein Vitamin D oder deinen Eisenmangel beheben sollen angeblich. Und dann geht es dir körperlich auf jeden Fall schon mal wieder besser. Also auf jeden Fall, ne, in Anführungsstrichen. Das ist das Versprechen, was da dahinter steckt. In aller Regel sind Nahrungsergänzungsmittel aber auch kritisch zu sehen und ja, also da gibt es halt einfach wahnsinnig viele kommerzielle Interessen, die da auch oft dahinter stecken. Also diese Scheintherapie, da hat man eben oft diese Problematik drin, dass im Kern schon bei vielen dieser Wunsch drinsteckt, anderen helfen zu wollen. Bei vielen aber auch einfach die Notwendigkeit oder das Hauptinteresse darin besteht, damit halt auch Geld zu verdienen, indem man eben verschiedenste Produkte verkauft. Ne? Und jetzt wieder den Perspektivwechsel weg von den Anbietenden hin zu den Betroffenen. Natürlich ist man ab einem gewissen Punkt, wenn es einem wirklich nicht gut geht mit seiner Krankheit, mit seiner Krise, in meinem Fall, ne, mit dem unerfüllten Kinderwunsch, wenn es einem damit wirklich nicht gut geht, dann kommt man früher oder später auch an den Punkt, wo man bereit ist, alles Mögliche zu tun und auszuprobieren, damit es einem besser geht. Ne? Und dann kauft man eben diese Nahrungsergänzungsmittel oder trinkt diese Tees oder bucht dann halt wirklich auch mal einen Online-Kurs, mit dem man Glück haben kann, so wie ich, mit dem man aber auch Pech haben kann, ne? Und der einem dann halt wirklich nicht hilft oder der dann sehr an der Oberfläche bleibt und wo man dann aber vielleicht trotzdem mehrere hundert Euro ausgegeben hat und sich fragt, wofür? Ne? Also das ist einfach ein großes Problem. Und von daher ist diese Thematik mit der Scheintherapie definitiv auch ein Punkt, den man problematisch sehen kann. Ein dritter problematischer Punkt, es sind insgesamt 4 problematische Punkte und dann bin ich auch mit meinen Inhalten durch. Also ich denke, so knapp die halbe Stunde werden wir heute vielleicht knapp reisen, aber ich versuche es jetzt ein bisschen zügiger. Der dritte problematische Punkt von Mental Health Content ist nämlich das Triggerproblem, dass die Inhalte triggern können. Ich weiß nicht, inwiefern ihr habt mit Sicherheit alle schon mal von diesem Triggerbegriff gehört. Der kommt ja ursprünglich aus der Traumatherapie, kann man sagen. Also Trigger steht ursprünglich dafür, dass man durch einen Sinnesreiz, einen Geruch, einen Geschmack, ein Bild, was man sieht oder eine Bewegung oder irgendeinen Sinneseindruck, der einen zurückversetzt in eine traumatische Situation, die man erlebt hat. Ne? Keine Ahnung, unangenehmes Beispiel, aber zum Beispiel, wenn ein Vergewaltigungsopfer ein bestimmtes Parfüm riecht oder ein bestimmtes Deo oder einen bestimmten Geruch wahrnimmt, dass dieser Geruch einen zurückversetzen kann in diese traumatische Erfahrung. Oder Menschen, die aus dem Krieg zurückkommen, ne, Kriegsveteranen, die wieder nach Hause kommen und dann zu Hause irgendwie an Silvester ein Feuerwerk sehen und die lauten Knallgeräusche hören oder einen Film schauen, wo geschossen wird oder so. Ne? Auch solche Sachen, solche Reize können Trigger sein. Und das ist die ursprüngliche Definition und der Kern dieses Triggerbegriffs, dieser Trigger oder von Triggern spricht man aber mittlerweile auch in ganz vielen anderen Kontexten. Ne? Also manche sprechen schon davon, dass es einen halt ganz stark triggert, wenn halt, keine Ahnung, die Klopapierrolle nicht richtig rumhängt oder wenn die Pizza halt nicht gerade geschnitten ist oder so. Ne? Letztendlich geht es beim Getriggertwerden aber immer darum, dass irgendwelche Dinge, die man sieht, hört, riecht, schmeckt, was auch immer, einen an einen eine unangenehme Situation zurückerinnern können, ne? Unangenehme Gedanken oder Gefühle auslösen können. Kontextbeispiel aus dem unerfüllten Kinderwunsch. Klassisches Triggerproblem ist zum Beispiel, wenn man dann auf Social Media halt Geschichten hört von, keine Ahnung, Kinderwunschbehandlungen, die erfolgreich waren und wo dann aber im Verlauf der Schwangerschaft halt doch zu einer Fehlgeburt kommt zum Beispiel. Ne? Oder ja, ich belasse es jetzt mal bei dem einen Beispiel, dass wir jetzt zeitlich nicht so sehr weit über die 30-Minuten-Grenze hinausgehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine mit dem Begriff Trigger. Und natürlich können auch Social-Media-Inhalte aller Art solche Trigger in Krisen- und Krankheitssituationen sein. Ne? Und das ist ja ganz vielfältig. Also so vielfältig und individuell, wie wir als Menschen sind, so vielfältig und individuell sind auch unsere Knöpfe, die bei uns gedrückt werden. Also quasi unsere Triggerpunkte, die bei uns dann eben diese unangenehmen Gedanken und Gefühle auslösen können. Und da kann man aber noch hinzufügen, und das ist eine Sache, die habe ich in der MyThinkX-Folge eben auch neu gelernt, wusste ich auch noch nicht, die reine Thematisierung von Krankheiten, Erfahrungen, ne, die man machen kann. Ich bleibe mal bei dem Beispiel Fehlgeburt. Die reine Thematisierung von so einer Problematik muss noch nicht zwingend Trigger sein. Selbst wenn man auch gerade davon betroffen war oder ist oder sich in diesem Kontext unerfüllter Kinderwunsch bewegt, das muss trotzdem nicht automatisch immer ein Trigger sein, wenn man davon hört oder liest oder anderweitig damit konfrontiert wird. Da gibt es nämlich 2 unterschiedliche Wirkungsweisen, wie die Thematisierung wirken kann. Das kann zum einen nämlich den sogenannten Papageno-Effekt haben, benannt nach der Figur aus der Zauberflöte, wo man durch die Thematisierung halt gestärkt wird, so nach dem Motto, hey, auch hier wieder, ne, du bist damit nicht allein, es gab schon ganz viele oder im Prinzip macht fast jede Frau im Laufe ihres Lebens mal mehr oder weniger bewusst die Erfahrung einer Fehlgeburt durch und das gehört ein Stück weit dazu und ist auch nicht unnormal, ne? Das kann so diesen bestärkenden Effekt haben. Und dann gibt es eben noch das Gegenbeispiel dazu oder das Pendant dazu aus der negativen Seite, den Werther-Effekt. Ne? Von Goethes Werther, die Leiden des jungen Werther, habt ihr vielleicht irgendwann mal im Schulunterricht, im Deutschunterricht durchgenommen, dass Goethe da ja mal dieses Buch Die Leiden des jungen Werther rausgebracht hat, wo es am Ende eben auch die Situation ist, dass halt der Hauptprotagonist Werther sich halt das Leben nimmt und wo man dann im Nachgang, nachdem diese Geschichte eben oder dieses Buch veröffentlicht wurde, feststellen konnte, dass die Suizidrate in der Gesellschaft nach oben gestiegen ist, gerade bei den jungen Menschen, wo quasi eben diese Thematisierung von Suizid und Selbstmord offensichtlich dafür gesorgt hat, dass da einige Menschen halt auch dazu angeregt wurden oder dass das dann so der letzte Anstoß war, selber halt auch diesen Schritt zu gehen und zu machen. Und von daher kann die Thematisierung von solchen problematischen Themen halt in beide Richtungen ausschlagen. Ne? Das kann einen positiven, bestärkenden Effekt haben und andere dazu empowern, einen guten Umgang damit für sich zu finden. Oder es kann eben wirklich so dieser letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und der dann eben ja negative Konsequenzen mit sich bringt. Es muss nicht zwingend immer der Suizid sein, aber ne, ich denke, ihr wisst da, was ich meine. Also Trigger. Und das vierte Problem, und das ist eben so ein ureigenes Ding von Social Media, sind die Algorithmen. Ne? Also Algorithmen, habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, das sind ja diese kleinen Programme und Rechengeschichten, die im Hintergrund des Internets und allen möglichen Plattformen in Social Media halt eine Rolle spielen und die quasi beobachten und tracken, wie lange konsumieren wir welche Inhalte, wie lange sind wir auf welchem Profil, was liken wir, was klicken wir bewusst an, wonach suchen wir ganz gezielt, welche Hashtags benutzen wir zum Beispiel oder welche Schlagworte suchen wir in der Google-Suche. All das wird ja im Hintergrund gesammelt, getrackt und ausgewertet und dann genutzt, um uns eben im weiteren Verlauf unserer Nutzung immer wieder neue Inhalte und Dinge vorzuschlagen, die zu unseren Interessen und Vorlieben passen. Und da kann es dann natürlich sein, weil wir Menschen einfach auch so ticken, dass uns vor allen Dingen extreme und auch negative Sachen besonders, ja, emotionalisieren und dranbleiben lassen, ne, dass das dann eben dafür sorgt, dass der Algorithmus uns halt im Zweifelsfall eher diese Werte, diese Inhalte, die den Werther-Effekt haben, uns ausspielt, als jetzt Inhalte, die vielleicht den Papageno-Effekt haben würden. Ne? Also eher die Inhalte uns zeigt, die uns dann wirklich triggern in dem Moment und die uns halt nicht gut tun und empowern, sondern die uns wirklich eher in diese negative Gedanken- und Gefühlsspirale reinschießen, als dass sie uns da bestärken und rausholen. Ne? Und diese Algorithmen, die kann man eben nur ganz schwer steuern. Klar, man kann bewusst nach anderen Hashtags suchen, aber es ist halt trotzdem, ne, je länger wir die Plattform nutzen und je häufiger wir uns eben mit Inhalten beschäftigen, die uns ja in dem Moment dann auch interessieren, umso mehr lernt der Algorithmus halt, okay, das ist vielleicht auch noch interessant für dich und jetzt zeige ich dir hier noch was und da noch was und da noch was. Und oft sind das dann halt eben leider eher die Inhalte, die halt eine ungute Wirkung haben können. Das heißt, um das Ganze jetzt so allmählich zum Abschluss zu bringen und nicht endlos zu überziehen, dass es natürlich zwei grundlegende Faktoren gibt, die wünschenswert wären, die aber, ja, ich sag mal optimistisch, noch Work in Progress sind. Und wenn ich jetzt pessimistisch wäre, würde ich sagen, die utopisch sind. Aber zum einen wäre es auf jeden Fall extrem wünschenswert und auch wichtig, wenn die Social-Media-Plattformen, auf denen die ganzen Inhalte geteilt werden, wenn die einfach viel, viel stärker zur Verantwortung gezogen werden würden. Das heißt, wenn wirklich geschaut werden würde, redaktionell, moderierend, was wird da hochgeladen an Mental Health Content, wie realistisch, wie seriös ist das oder eben auch nicht und dann rauszufiltern, die schlechten Sachen und die guten irgendwie dazulassen. Und das ist natürlich, steht im krassen Gegensatz zu dem, was eigentlich das Geschäftsmodell der Social-Media-Plattform ist, nämlich die Leute möglichst lang auf den Plattformen zu halten, mit möglichst krassen emotionalisierenden Inhalten zu konfrontieren, damit man noch länger dort bleibt und dann eben durch die Zeit, die man dort verbringt und die Daten, die dort gesammelt werden, über einen, das zu nutzen, um es eben am Ende zu barem Geld zu machen über Werbung und Sponsoring und dergleichen. Das steht halt im krassen Gegensatz und deswegen ist das, glaube ich, wirklich zumindest eine Riesenherausforderung der nächsten Jahre, auch aus politischer Sicht, da die Plattform wirklich so ranzuziehen und so in die Mangel zu nehmen, dass die wirklich gar nicht anders können, als bewusster mit den Inhalten umzugehen, die sie eben oder die über die Plattform bereitgestellt werden. Aber da braucht es einfach ganz andere politische Maßnahmen und wirklich auch vor allen Dingen andere Maßnahmen, die das dann kontrollieren und umsetzen. Und da sehe ich halt noch ganz große Probleme und Schwierigkeiten. Und das zweite große Ding ist einfach, in diesem Kontext psychische Erkrankungen, mentale Gesundheit generell, dass wir hier in Deutschland einen riesen Therapiemangel haben. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Bedarf haben nach Mental Health Content, weil sie vielleicht dann wirklich auch schon mitbekommen, hey, irgendwie geht's mir nicht gut und irgendwie brauche ich Hilfe und Unterstützung. Und die entweder gar nicht anfangen, sich einen Therapieplatz bei einer professionellen Therapie, Psychotherapie zu suchen, weil es da einfach ganz viele bürokratische Hürden gibt und weil es einfach auch gar nicht so viele Angebote gibt, ne? In den großen Städten schon nicht und dann erst recht nicht im ländlichen Raum, ne? Und das ist einfach ein riesen Problem. Es gibt ganz viele Menschen, wenn die dann den Schritt machen und sich einen Therapieplatz suchen wollen, die warten teilweise Monate auf erstmal überhaupt eine Rückmeldung. Und oft ist es ja aber auch wirklich so, dass wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt muss ich mir Hilfe suchen, dann ist man ja meistens schon in einer Situation, die nicht mehr gut ist, ne? Sondern in der Regel zieht man das Ganze ja sehr lange und es geht schon, man verleugnet das, man schiebt das weg, nein, reiß mich zusammen, ne? Das ist ja auch ein Tabuthema, man möchte ja auch nicht psychisch krank sein, ne? Und von daher ist dann an diesem Punkt, wo man dann selber für sich sagt, boah, ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe, wenn man an diesem Tiefpunkt dann losgeht und sich einen Therapieplatz suchen möchte und dann noch 5, 6, 7 Monate oder länger darauf warten muss, dass das dann auch wirklich losgehen kann, dann ist das halt eine extrem problematische Situation, sowohl für Erwachsene als aber auch wirklich für Kinder und Jugendliche. Und das ist ein riesengroßes Problem. Da muss unsere Politik einfach noch viel, viel stärker aktiv werden. Es ist wohl auch so, dass es im letzten Koalitionsvertrag da Bestrebungen oder zumindest Ankündigungen gab, dass daran gearbeitet werden soll. Aber, und das werdet ihr auch nochmal erfahren, wenn ihr diese Sendungen euch anschaut, die ich in den Shownotes verlinkt habe, ist es halt tatsächlich so, dass da in den vergangenen anderthalb, mittlerweile 2 Jahren ungefähr, halt noch original gar nichts passiert ist. Die Situation, die Lage ist nach wie vor beschissen, was die Therapieplatzsituation hier bei uns in Deutschland angeht. Und das ist einfach ein riesengroßes Problem. Und das ist dann natürlich halt auch, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Natürlich suchen sich die Leute dann, die Hilfe und Unterstützung brauchen, halt Möglichkeiten, auf die sie niedrigschwellig und schnell zugreifen können. Sprich Social-Media-Content. Und da dann eben wirklich gut für sich abzuwägen, welche Inhalte tun mir gut und welche Inhalte schädigen mich eher oder welche Accounts, welche Menschen, denen ich folge, halte ich für seriös und hilfreich und welche sind vielleicht eher mit dem Gedanken unterwegs, möglichst viel Profit aus meinem Leiden und meinem Problem rauszuziehen. Das alles abzuwägen, das sind wahnsinnig komplexe Prozesse. Das ist oft schon für Erwachsene in einer Krisen- oder Krankheitssituation ganz, ganz schwer. Und wenn wir uns dann noch überlegen, dass Kinder und Jugendliche ja noch gar nicht so selbstreflektiert sein können, weil sie noch gar nicht die Erfahrungen gesammelt haben, dann haben wir da halt eine ungünstige Gesamtgemengelage, bei der man wirklich ganz genau gucken muss, wie man damit umgehen kann. Und um jetzt euch abschließend noch so ein paar Anlaufstellen mit an die Hand zu nehmen, möchte ich auch hier jetzt nochmal auf meine Shownotes verweisen. Ich werde euch da nämlich mal noch ein paar seriöse Websites und Online-Beratungsstellen verlinken, die ich auf ClickSafe gefunden habe. Da sind dann so Sachen dabei wie die Nummer gegen Kummer oder Jugendsupport oder die Youth Lifeline. Also eine ganz, ganz große Sammlung an wirklich seriösen Angeboten im Internet, die ihr auch an eure Kinder und Jugendlichen weitergeben könnt, wenn ihr da irgendwie schon jemanden im Kopf haben solltet, der da vielleicht auch mal Hilfe, professionelle Hilfe und Unterstützung brauchen könnte. Schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich euch die Seiten verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt an der Stelle. Ich habe es doch wieder ein bisschen überzogen heute mit den 30 Minuten, aber ich hoffe, es war für euch viel Wertvolles, viel Interessantes dabei. Würde mich da auch total freuen, wenn ihr mir zu der Folge Rückmeldungen gebt. Generell auch gerne zum Podcast Rückmeldungen, ob der euch was bringt, was ihr euch wünschen würdet. Wollt ihr mehr Methoden? Wollt ihr mehr inhaltliche Sachen? Wollt ihr bestimmte Themen? Gebt mir dazu wirklich gerne ein Feedback. Ich bin da sehr neugierig, auch wenn ich nicht immer alles vielleicht dann auch eins zu eins nach euren Wünschen umsetze, weil ich ja schon auch meine eigenen Vorstellungen habe. Aber einfach so als Anregung von euch, für mich, die mich dann zum Nachdenken und Umsetzen bringen. Dafür bin ich immer total dankbar und freue mich da sehr drüber. Also meldet euch gern bei mir. Kontaktdaten packe ich euch wie immer auch in die Shownotes. Und dann sage ich jetzt an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Resi. Das war ein Podcast von Waldspatzmedien. Mit Musik von audionautix.com.